Ja, ist eigentlich zum Lachen, ne? Aber da lacht man drüber, aber so ist es tatsächlich im Glauben mit Jesus. So geht es vielen in diesem Land. Meine Frau und ich leben zum Teil in Serbien. Serbien, orthodoxes Land. Angrenzend ist gleich Jugoslawien, würde ich jetzt sagen, ne? Das war es mal. Da ist Kroatien. Kroatien, ein römisch-katholisches Land, und die haben ja einen schweren Krieg gehabt, so gegeneinander, die Orthodoxen letztendlich, war es ein Religionskrieg. Waffen wurden gesegnet auf beiden Seiten von den orthodoxen Priestern, wurden die Waffen der serbischen Soldaten gesegnet, wie auf der kroatischen Seite die Waffen von den römisch-katholischen Priestern, die Panzer und die Maschinengewehre. Und wenn man an der Grenze auf die Friedhöfe geht, dann kann man die Helden bewundern, die alle so im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gefallen sind, alle mit dem Segen ihrer jeglichen christlichen Kirche. Und die kann man dann bewundern, wie sie eingemeißelt ihre Lebensformen eingemeißelt auf ihren Grabsteinen stehen. Und da kann man es dann so bewundern. Und dann gehen wir so auf den Friedhof, also mir geht es wenigstens so, und dann frage ich mich manchmal, was bringt das eigentlich alles? Also haben Menschen nicht recht, wenn die sagen, ich bin Christen, ihr seid doch echt behämmert. Es tut mir leid, dass ich das so sage. Ihr erzählt alle, ihr feiert alle irgendwie Weihnachten, natürlich auch unterschiedlich, weil der eine mehr weiß besser, wann Weihnachten ist, als der andere. Aber ihr feiert natürlich alle, dass der Retter der Welt gekommen ist, aber der ist scheinbar nur für euch gekommen. Und es gibt dann schon zum Denken, wenn man dann in diesen Ländern fragt, Menschen, die römisch-katholisch getauft wurden, die kommuniert wurden oder gefirmt wurden, und Menschen in der orthodoxen Kirche, und fragt, was glauben sie eigentlich wirklich? Und die Menschen antworten einem eigentlich nichts. Italien ist ein Land mit 90% Atheisten. Menschen, die alle zu einer großen Kirche gehören. Aber wenn man die Umfrage macht in den Großstädten in Italien und sie fragen würde, zu was für einer Kirche gehören sie, dann können so einige das noch sagen, an was für einen Gott glauben sie, an keinen. Und warum sage ich das so ganz offen? Weil es auch natürlich im evangelischen Lager genauso ist. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, dieses Thema ist ein brennendes Thema. Ein extrem brennendes Thema. Muslimische Gelehrte sagten, muslimische Wissenschaftler sagten auf einer Fachtagung, wenn wir so viele stichhaltige Argumente hätten für unseren muslimischen Glauben, wie ihr Christen für euren Glauben, dann würden wir nur noch Danke sagen. Aber was ihr macht mit eurem Glauben, ihr zieht alles in Frage, alles in Zweifel. Wird alles hinterfragt. Man muss das ja alles durchdacht haben. Augustinus, der große Kirchenvater, sagte, die Wahrheit kommt ja nicht durch Vernunftgebrauch zu sich selbst. Sondern sie ist das, wonach alle, die ihre Vernunft gebrauchen, trachten. Also Menschen, die vernünftig sind, sagte der Augustinus, im 4. Jahrhundert sagt, das sind eigentlich die Menschen, die nach der Wahrheit suchen. Das ist Vernunft. Der Mensch ist vernünftig, der nach der Wahrheit sucht. Und die Wahrheit kommt nicht so einfach aus sich heraus, einfach so allein daher. Und nur weil wir Menschen sagen, ah, man muss immer vernünftig denken, und wir sehen es ja in unserer Welt, gerade in der westlichen Welt, wenn wir wirklich vernünftig denken würden, dann müssten wir alle nur noch Gott danken. Das ist tatsächlich so. Wenn wir vernünftig denken würden. Wenn wir vernünftig denken würden, dann müssten Menschen von Beerdigungen weggehen und sagen, ab heute, weil ich kann ja der Nächste sein, der in 1,80 Meter tief liegt. Und eigentlich hoffnungslos bis zum Leben nicht mehr. Ab heute, weil ich ein vernünftiger Mensch bin, muss ich irgendwas ändern in meinem Leben. Ab heute möchte ich Gewissheit haben. Ab heute will ich Gewissheit haben, wo geht die letzte Reise hin? Ab heute möchte ich mich nicht mehr abspeisen lassen mit diesen oberflächlichen Antworten, das kann ja niemand ganz genau wissen. Ist ja noch nie jemand zurückgekommen? Doch. Ja, Jesus. Ich habe den Tod überwunden. Das ist der große Unterschied zwischen all dem, was es gibt in dieser Welt. Dass Menschen, die an den auferstandenen Christus glauben dürfen, Menschen sein dürfen, die diese Gewissheit im Herzen haben dürfen. Und diese Gewissheit beschreibt die Bibel mal ganz deutlich und sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Der Glaube, sagt die Bibel, ist ein überwältigt werden von der unsichtbaren Wirklichkeit. Der Glaube ist der Glaube, den die Bibel nennt, der Glaube, der rettet, der Glaube, der Menschen eines Tages in der Ewigkeit Gottes leben lässt. Und jetzt schon, während wir hier leben, die Ewigkeit Gottes in uns hineinlegt durch seinen Heiligen Geist. Dieser Glaube ist, sagt die Bibel, ein Überwältigtwerden von dieser Wirklichkeit Gottes. Und das kann kein Mensch machen. Das kann man nicht mit Waffengewalt machen. Das kann man auch nicht mit Wasser machen. Das kann man nicht mit Tradition und Kultur machen. Ich bin evangelisch aufgewachsen. Ich war ein richtiger, treuer Evangelischer. Ich bin nie in die Kirche gegangen. Nie die Bibel gelesen, nie gebetet. Weil bei uns musste man das auch nicht. Aber wichtig war die Tradition, die war extrem wichtig. Hauptsache ist getauft und konfirmiert, also elementar. Ja, weil ein bisschen was glauben wir schon, wir sind ja keine Heiden und tanzen mit Bastrop ins Feuer. Na, das nicht, wir sind schon kultiviert. Ja, und wenigstens einmal im Jahr in die Kirche, wenn man sich gerade verpasst, weil ein schöner Film dran ist, am Heiligabend. Und ich erzähle nachher später noch ein bisschen mehr daraus. Aber so bin ich aufgewachsen. Ich wusste nicht, ob es einen Gott gibt. Wenn mich jemand gefragt hätte, ich bin Christ. Das ist, was Menschen heute denken, die aus Syrien kommen, ihr Lieben. Die denken, hier sind alles Christen. Das ist tatsächlich so. Und Dietrich Bonhoeffer sagte, der Versuch, die Welt zu verchristlichen, ist ungeschlagen in die Verweltlichung der Christenheit. So plötzlich weiß keiner mehr so richtig, wo sind wir eigentlich wirklich da? Und dieser Anspruch, von dem die Bibel spricht, dieses Überwältigtsein von einer Wirklichkeit, von Gottes Wirklichkeit, dass er wirklich ist. Und dass er nicht irgendwer irgendwo ist, sondern dass er mein lieber Vater ist. Dass er auch der letzte Richter ist. Dass er der Herr über Leben und Tod ist. Dass er der Schöpfer Gott ist. Das sagt die Bibel, das ist dieses Überwältigtsein von einer Wirklichkeit, die man nicht sieht. Dass er wirklich der Retter ist, der am Kreuz von Golgatha durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus Menschen losgekauft hat, von dem die Bibel sagt, von einem Wandel, von einem Lauf, von einem Weltlauf, von einem Lebenslauf, der total sinnlos ist. Ich fand das eine Lied so schön, das letzte, das ihr gesungen habt, oder wir sollten sie eigentlich mitsingen, ne? Das hat auch nicht so geklappt, aber immerhin, manche haben den Mund bewegt und zum Glück nichts rausgebracht. Ne? Aber wenn ich in deine Heiligkeit schaue, dich anzubeten, dich zu preisen, das ist der Grund. The reason that I live is to worship you. Der einzige Grund, warum wir Menschen existieren, der einzige Grund, warum es diese ganze Schöpfung gibt, in ihrer Vielfalt, in ihrer Komplexität, in dieser Unterschiedlichkeit auch, die wir Menschen gar nicht fassen können, ist, damit man daran erkennen kann, da gibt es einen wunderbaren Schöpfer, der dahinter steckt. Gestern hörten wir noch im Radio, ist echt witzig, eigentlich schon zum Weinen witzig, dass Wissenschaftler sich Gedanken machen, was macht den Menschen zu Menschen? Wir können reden. Da gibt es tatsächlich Menschen, die verdienen ihr Geld damit, dass sie zu solchen glorreichen Ergebnissen kommen. Wir können reden. Weil wir mussten reden, weil es da jemand anderen gab, der schon zuerst reden konnte und dann mussten eben die anderen, die gerade mit dem in dem gleichen Stamm waren, in dem Affenstamm, auch reden. Und die anderen Affen, die mussten eben nie reden. Deswegen reden die bis heute nicht. Aber wir Affen, wir reden. Und da habe ich dann überlegt, ihr Lieben, wie viel steckt der Mensch, wie viel investiert der Mensch da rein? Menschen die Hoffnung zu nehmen, die Hoffnung auf ein ewiges Leben, die Hoffnung auf einen ewigen Schöpfer, die Hoffnung auf jemanden, der dieses Fundament ist, der trägt, was man in diese Brücke, von dem Bild gehört haben, diese Brücke. In der Bibel wird mal geredet davon, dass Jesus Christus der Eckstein ist. Der hält. Der das Leben hält, weil er der Schöpfer und der Erhalter des Lebens ist. Und wie viel Energie und Intelligenz, wenn man es Intelligenz nennen möchte, wird reingesteckt, um da irgendwas zu widerlegen. Nur keine Hoffnung. Aber bloß keine Hoffnung. Hauptsache, sie haben keine Hoffnung. Das ist alles, was man eigentlich erreichen möchte. Aber wogegen die Bibel sagt, der Glaube ist ein Überwältigtsein von einer Wirklichkeit, von Gottes Wirklichkeit. Und mir kam dann dieser Gedanke von einem Professor, der einstmals sagte, in einer Vorlesung, da waren Menschen, die den Glauben angezweifelt haben und sie haben ihn ein bisschen lustig gemacht. Und dann sagte er, wenn meine Glaubensentscheidung ein Irrtum und die Bibel falsch ist, ist es in Wirklichkeit also gar keinen Gott gibt, dann werde ich es niemals erfahren. Niemals. In diesem Falle wird mein Bewusstsein zum Zeitpunkt meines Todes einfach erlöschen. Wenn sich aber Ihr Atheismus am Ende als Irrtum erweisen sollte, dann werden Sie es ganz gewiss erfahren. Dann werden Sie vor Ihren Schöpfer stehen. Vor einem Schöpfer, der sagte, ich habe um mein Leben geworben, um meine Seele. Ich habe alles dafür gegeben. Und ich habe dir nie einen Grund gegeben, nie, mein kleines Geschöpf, nie, dass du mich auslachen könntest. Ich habe dir nie einen Grund gegeben. Ich habe dir nie einen Grund gegeben, mich zu verspotten. Ich habe dir nie einen Grund gegeben, nicht an mich zu glauben. Es gibt keinen Grund, letztendlich, warum ein Mensch nicht an Gott glaubt. Außer, dass er innerlich sagt, ich will es nicht. Das ist alles, was ich will. Ich will es nicht. Ich will ich sein. Ich möchte auf dem Thron sitzen. Das ist der einzige Grund. Ich möchte mir die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Das ist alles, was ich will. Die Bibel sagt, wer sucht, der wird finden. Also es gibt der einzige Grund, sagt die Bibel letztendlich, dass es Menschen gibt, die sagen, das möchte ich gar nicht, ich will gar nicht suchen, bin zufrieden. Gott hat kein Problem mit unseren Schwächen als Menschen, überhaupt nicht. Deswegen ging er ja in Jesus Christus ans Kreuz von Golgatha, für die Schwächen der Menschheit. Für ihren Unglauben, für ihren Zweifel, für ihren Hochmut, für alles, was wir in dieser Welt haben. Damit hat Gott kein Problem. Gott hat ein Problem mit dem, was die Menschen ihre Stärken nennen. Das können wir alles erdenken. Das haben wir alles in der Hand. Wir können das alles durchdenken. Und letztendlich habe ich einen Physiker getroffen am Anfang dieses Jahres auf einer Männerfreizeit, der mir sagte, als das Studium begann, war er absolut ungläubig. Und er hat eigentlich nur studiert, mit dem Studium noch ein paar mehr Gründe zu finden, letztendlich tatsächlich diesen komischen Gottesglauben. Und er sagte ganz bewusst nicht irgendeinen Gottesglauben. Es gibt ja viele Gottesglauben in dieser Welt. Aber diesen Gottesglauben an einen Schöpfergott, um diesen Glauben auch zu widerlegen. Einfach noch ein paar Argumente zu finden. Das war unter anderem eine seiner Motivationen, dieses Physikstudium anzustreben. Und er sagte, als er mehr und mehr studiert hat, irgendwann habe ich einen Punkt erreicht, sagte er, da kam ich in meinem Denken, entweder muss es einen Schöpfer geben oder es ist alles so sinnlos, da kann ich mir sofort das Leben nehmen. Und dann begann er zu suchen. Und dann sagte er, gibt es da irgendwen da draußen? Irgendwen? Ich habe keine Ahnung. Getauft und konfirmiert, wie ich. Zahlendes Mitglied. Dafür bekommt man dann auch mal eine gut ordentliche Beerdigung. Mit ein paar guten Worten. Mein alter Pfarrer, durch den ich zum Glauben kommen durfte, sagte Heinz, nirgendwo wird mehr gelogen als auf Beerdigungen. Der abscheulichste Mensch ist plötzlich der Liebste. der schlechteste Nachbar ist der, den wir am meisten vermissen. Da werden plötzlich Geld für Blumen ausgegeben. Vorher haben wir gar nicht gedacht, dass die Person überhaupt existiert. In ehrenden Gedenken. Anfang hat nie jemand dran gedacht. Aber er hat auch so ehrlich bei Beerdigungen gepredigt. Ja, die waren eigentlich ziemlich unangenehm, diese Beerdigung. Weil er immer sagte bei der Beerdigung, es geht ja nicht nur um den Toten, der ist tot. Und er ist tot. Und er hat seine Entscheidung im Leben getroffen. Er wird nie mehr eine Chance haben, eine Entscheidung zu treffen. Das haben wir uns dann auch, da kommen die Tage noch drauf, so in der ganzen Thematik Religion. Das haben wir uns dann auch so recht zurecht geschustert mit unseren menschlichen Lehren. Weil wenn es schon nicht passt, machen wir es dann passen. Was nicht passt, das machen wir passen. Irgendwie bekommen wir schon hin. Also wir sorgen dann schon auch für ein ruhiges Gewissen der Menschen. Obwohl es total beunruhigend ist. Aber die Wahrheit ist, es geht dann nur noch um Lebende und die, die noch da sind, die, die noch diese Entscheidung treffen können, die, die noch sagen können, ich bin mal gespannt, was für eine Glaubensentscheidung ich treffen werde. Ich wollte eigentlich gern dieses überwältigt sein von einer Wirklichkeit, die man nicht sehen kann. Eigentlich, wenn es ginge, wollte ich das so gerne, wie das diese Physiker sagte, ich wollte das so gerne, dass da draußen wirklich jemand ist. Weil es so gewaltig ist da draußen. Unsere Galaxie enthält 200 Milliarden Sterne, die Milchstraße, geschätzt. Und es gibt geschätzt 200 Milliarden Galaxien. Geschätzt. Keiner weiß es letztendlich, genau wie groß das alles ist. Und er sagte, wenn es da jemanden gibt, der das geschaffen hat, dann möchte ich den kennenlernen. Weil wenn es niemanden gibt, dann ist das alles sinnlos, was wir hier erleben. Jede Träne ist umsonst geweint. Jedes Lachen ist sinnlos gelacht. Jedes Leben ist sinnlos. Nur für kurze Zeit. Wie die Bibel das sagt, wie ist der Mensch wie eine Blume, die auf dem Felde steht. Und die Sonne scheint darauf auf diese Blume, sagt die Bibel. Und die Blume verdorrt. Und der Wind kommt und bläst über dieses Feld und verbläst diese verdorrte Blume. Und keiner erinnert sich mehr daran, wo diese Blume stand. Wir sind wie Staub, sagt die Bibel. Wie ist unser Leben wie Dampf? Und dieser Mann sagte, wenn es so ist, der hat es eingeschaltet, von dem der Augustinus sagte, die Wahrheit kommt ja nicht durch Vernunftgebrauch zu sich selbst, sondern sie ist das, wonach alle, die ihre Vernunft gebrauchen, achten. Der begann plötzlich zu denken. Vernünftig zu denken. Und plötzlich stellt er fest, ich und mein Wissen ist nicht das Maß aller Dinge und wird es nie sein. Da muss es noch irgendwas anderes geben. Und dann durfte er diesen Schöpfer Gott kennenlernen in Jesus Christus. Zweifel geweckt und in die Irre geführt. Zweifel nicht versteckt. Und ins Leben geführt. Zweifel geweckt und in die Irre geführt. Zweifel nicht versteckt und ins Leben geführt. Könnte man über das Leben von dem großen Zweifler, von dem Thomas, schreiben. Der mit Jesus unterwegs war. 3 Jahre. Wunder über Wunder erlebt. Der hat es erlebt, wie Jesus aus Wasser Wein gemacht hat. Blinden die Augen geöffnet. Lahme gehend gemacht hat, Dämonen ausgetrieben. Der hat es erlebt, wie Menschen Jesus einfach nachfolgten. Ein Zöllner, der alles zurückließ, sein ganzes Geld zurückließ, aufstand und Jesus folgte. Und dann hat er auch die größte Katastrophe erlebt, dass dieser Jesus, dem er sein ganzes Leben, seine ganze Zukunft verschrieben hatte damals, nach 3 Jahren schmählich am Kreuz gestorben ist. Und dann hören wir so eine komische Story von einer komischen Frau, die kommen und sagen, Jesus ist auferstanden. Und er war so enttäuscht, dieser Thomas, der 3 Jahre lang mit Jesus Tag für Tag, 24-7, wie man neuschwäbisch sagt. Also den ganzen Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche zusammen. Ihn erlebt hat. Und dann plötzlich ist er total enttäuscht. Und dann höre ich diese Story von ein paar Leuten, die sagen, das soll auferstanden sein. Ich sage, ja, ja, das könnt ihr selber glauben. Veräppeln könnt ihr euch selbst. Das brauche ich nicht, diese Story. Ich bin schon enttäuscht genug. Lass uns. Zweifel geweckt und in die Irre geführt. Knüpfe ich nochmal an das an, was wir gestern Abend schon hatten. Steht ganz am Anfang der Bibel. Als der Teufel zu Eva sagte, soll dir Gott wirklich gesagt haben. Das ist alles. Das ist die Tragik der Menschheit. Und mittlerweile kommen große Denke in diese Welt plötzlich da drauf. Das könnte sein, dass diese einfache, simple Botschaft wirklich passt. Weil wir keine Erklärung haben für das Chaos in dieser Welt. Wir haben keine Erklärung, dass wir es nicht mehr in den Griff bekommen. Wir haben keine Erklärung, dass Menschen, die sagen, dass sie vernünftig sind, absolut unvernünftig handeln. Absolut. Wir haben einfach keine Erklärung dafür. Die Pädagogik scheitert mit diesem, das muss doch irgendwas Gutes im Menschen sein, das müssen wir nur irgendwie finden. Wir haben es zwar schon ein paar tausend Jahre dafür aufgewendet, um das herauszufinden, wo man es finden könnte, wir haben es bloß bis heute noch nicht gefunden. Aber wenn wir es finden würden, dann würde man dran anknüpfen. Ganz am Anfang. Sollte Gott wirklich gesagt haben, glaubt doch nicht an solche Dinge, an solche alten Kamellen, sollte Gott wirklich gesagt haben. Welcher Gott überhaupt? Der Christengott, der islamische Gott, der Hindu-Gott, einer von diesen 330 Millionen Gottheiten im Hinduismus? Da findet Jesus auch noch einen Platz da drin, selbst der Weihnachtsbaum? Also wer soll denn da irgendwas gesagt haben? Glaubt doch nicht so ein Zeug. Und es war der Anfang der Tragik. Der Mensch fiel aus der Gegenwart Gottes, aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott heraus. Hat das verloren, eigentlich seinen Sinn im Leben, dich anzubeten, Herr? Das ist der einzige Sinn unseres Lebens. Im Lachen wie im Weinen, dich anzubeten, Herr. Im Lachen wie im Weinen zu bekennen, du bist Gott. Du stehst über diesem Leben. Du bist mein Schöpfer. Du bist mein Hirte, du bist mein lieber Vater, du bist mein Retter, du bist mein König, du bist der Herr aller Herren. Aus dem ist der Mensch herausgefallen. Und der Thomas war auch einer von denen wie wir. Menschen, die von Geburt aus letztendlich getrennt sind von Gott. Letztendlich von Geburt aus ein Herz haben, das misstrauisch gegen Gott ist. Erstmal misstrauisch. So in der Kinderstube noch nicht. Ja, den Kindern, die schickt man noch gerne im Kindergottesdienst. Die werden manchmal, habe ich das schon beobachtet, da fahren die Eltern sogar die Kinder hin, hops, raus. Die Eltern sitzen noch im Jumping Suit im Auto, ne, damit sie gleich zu Hause wieder reinjumpen können. Und dann den gechillt angehen, gerade den Sonntag. Aber das Kindlein, das soll was Gutes hören. Das soll ja auch als ein braver Mensch aufwachsen. Aber es wird dann später auch noch merken, wenn es erwachsen wird, dass das auch alles nur Geschichten sind. Aber als Kind ist es cool, wenn man sowas noch gehört hat. Und dann später bloß nicht zu hart glauben, also nicht zu fundamentalistisch. Ja? Jetzt, dass du mir nicht daherkommst und die Bibel liest und betest und auch noch an den Jesus glaubst, also das nicht. Also bitte nicht. Du kannst von alles erzählen heute auf allen Partys, von allen Gottheiten, auch von allen interessanten und uninteressanten Ideologien und Philosophien und die Menschen, die staunen, aha, interessant. Und zum Punkt, jemand mit Jesus anfängt, ist er der absolute Partykiller. Oh, jetzt wird es religiös. Oh ja. Oh ja, jetzt können wir gehen. Ob der jemals gelebt hat, das weiß doch keiner. Das ist auch interessant, dass es heute noch vorherrscht bei uns, in unserem denkenden Volk, das weiß doch keiner. Doch, das ist wissenschaftlich belegt, historisch belegt, dass Jesus Christus gelebt hat. Da gibt es überhaupt keine Zweifel dran. Es gibt ein paar Theologen, die zweifeln dran, das ist ihr Job. Ja, die müssen auch für irgendwas ihr Geld bekommen. ist leider so, dass an theologischen Fakultäten Dinge gelehrt werden, dann denkt man, also irgendwie vielleicht wäre es doch günstiger gewesen, wenn der Mann oder die Frau Bäcker geworden wäre. Das ist das Problem in unserem Volk, ihr Lieben, deswegen gibt es auch so viele Zweifler, weil ein Stück weit, obwohl viele Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, aber irgendwie haben die Kirchen noch irgendwie so eine Lehrinstanz in unserem Volk. Die sagen noch, was ethisch, moralisch vertretbar ist. Komisch. Obwohl es keine mehr gibt. Aber irgendwie ist da doch ein Gefühl da. Einer muss uns das sagen, wo es lang geht. Und dann wird vertreten, und das sagt die Bibel auch über die Priester im Volk Israel, ihr kommt nicht in die Ewigkeit und ihr verhindert denen noch, die in die Ewigkeit wollten, den Weg in die Ewigkeit. Das ist euer Problem. Wenn ihr zweifelt, dann zweifelt doch. Aber benutzt doch nicht diese Menschen, die weniger wissen als ihr, und sät noch mehr Zweifel in denen ihr lebt. Das ist das, was die Bibel nennt, es kommt durch den Sündenfall. Und deswegen habe ich es so genannt, Zweifel geweckt und in die Irre geführt. Und dann Zweifel nicht versteckt und ins Leben geführt. Zweifel sind nicht schlecht. Überhaupt nicht. Wenn ich sage, ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht glauben, dass ich über diese Brücke gehen kann. Aber irgendwann muss ich drüber gehen. Wann? Keine Ahnung. Aber ich darf sagen, ich kann es nicht glauben. Ich darf sagen, ich stehe vor dieser Brücke des Glaubens, vor dieser Brücke Jesus Christus, der einzige Weg. Jesus Christus, der König aller Könige, der einzig wahre Gott. Wie es Hermann Wetzel einmal ausdrückte, alles ist Lüge, nur Jesus ist die Wahrheit. Ich kann es nicht glauben. Aber ich würde es so gerne glauben. Ich kann es nicht glauben, dass er das ewige Leben ist. Aber wenn es ginge, ich würde es so gerne glauben. Ich kann es nicht glauben, dass er mein Leben wirklich verändert hat. Die Menschen erzählen es, aber ich kann es nicht glauben. Und dann lesen wir von diesem Thomas, der so ein Zweifler war. Thomas, aber einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht mit ihnen, als Jesus kam. Es war 8 Tage vorher, nach der Auferstehung, kam Jesus und seine Jünger. Und es sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht meine Hände in das Nägelmal, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Das können die sagen, Thomas, du warst unbedingt 3 Jahre wie wir unterwegs. Was gibt es denn für einen Grund in deinem Leben, an ihm zu zweifeln? Der Thomas konnte sagen, alles, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich kann es nicht glauben. Wisst ihr, der Thomas hat wenigstens seine Schwäche bekannt. Der hat nicht begonnen, ja, das ist ja unmöglich, dass jemand aufersteht. Das ist ja unmöglich, dass jemand die Schuld der Welt trägt. Das ist doch unmöglich. Wissenschaftlich, totaler Humbug. Theologisch, totaler Humbug. Damit kam der Thomas nicht. Er hat ganz einfach offen seinen Zweifel gehabt. Und dann sagte dieser Thomas diese Sache. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger, die Jünger Jesu, wieder drinnen und Thomas war bei ihnen. Er kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Also es war schon ein Wunder für sich selbst. Er ging einfach durch die Tür. Wir könnten manchmal durch die Wand gehen. Das funktioniert so in so Platz, das merken wir dann. Ich habe mal gegen die Wand gedreht, aus dem Hund habe ich mir den Fuß gegangen. Aber Jesus ging durch die Wand. So ein Wunder in sich selbst. Und nicht als ein Geist. Der stand vor Thomas. Das sind ganz besondere Augenblicke, in denen Menschen plötzlich, die so mit ihren ganzen Zweifeln vor Jesus treten und sagen, wenn es da wirklich einen lebendigen Gott gibt, irgendwie muss er sich mir beweisen. Und er hat kein Problem damit, das zu tun. Ausleben. Wisst ihr, was das Interessante ist am Reden von Jesus Christus? Er ist ja der lebendige Gott, das ist meine feste Überzeugung. Und weil er der lebendige Gott ist, kennt unsere Herzen. Und dann gibt es Menschen unter uns, die sagen, ja, wenn ihr ein bisschen Licht abknüpfen würde, dann würde ich es auch glauben. Und er sieht in dieses Herz und sieht, ich weiß, du willst nur spielen, du meinst es nicht ernst. Und dann gibt es Menschen hier in diesem Raum, die sagen, ich meine es ernst. Denn irgendwas in meinem Leben, ich brauche irgendetwas, das mir die Augen öffnet, dass es da einen Halt gibt, dass es dieses Fundament gibt, dass es diesen Retter gibt, dass es diese lebendige Hoffnung gibt, dass es Vergebung für meine Schuld gibt. Wohin mit all dem? Wohin mit all meiner Angst? Wohin mit dieser Trostlosigkeit? Wohin mit dieser Bitterkeit? Und dieses Herz, sagt die Bibel, das nimmt Gott gerne an. Ein Herz, das so zerschlagen ist, das nicht stolz und hochmütig ist. Und
sagt, ja, da kann ja jeder kommen. Jetzt machen wir ein bisschen was, Jesus. Da unten gibt es keine Fische mehr in so einem Bach. Schnipp mal. Und dann könnte ich vielleicht an dich glauben. Oder mein Auto steht draußen auf dem Parkplatz knapp vor leer. Jesus, wenn ich einsteige und das Ding ist voll, dann könnte es was werden mit uns. Wir lachen drüber. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben so mit Gott einen Deal gemacht. Es gibt auch Menschen vielleicht, die heute hier sitzen und sagen, ich habe auch mal Gott was versprochen. Ich war schwer krank. Oder ich habe das und das und das erlebt und wusste nicht mehr ein und aus. Und plötzlich sagte ich, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann wenn du mich da rausholst, dann habe ich das total vergessen. Und dann habe ich das doch total wieder vergessen. Aber heute Abend bin ich hier. Und heute Abend spricht Gott wieder in ihr Leben. Sagt, gib mir, überlass mir doch deine Zweifel, wie der Thomas. Und dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete, ist interessant, er hat seine Hände gar nicht reingelegt. Das steht hier überhaupt nicht. Er antwortete nur und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, mein König, du bist der einzig Wahre. Du bist der Einzige, der es ist, dem nachzufolgen. Und dieser Thomas ist dann 20 Jahre, ca. 20 Jahre nach diesem Erlebnis, ist er dann nach Indien gegangen und ist in Indien Missionar geworden. In Indien gibt es heute noch die Thomaskirche. Die Thomaskirchenbewegung. Von so einem Mann, der absolute Zweifler war, weil Jesus ihm begegnet ist. Wie konnte Jesus ihm begegnen? Weil Thomas bereit war. Das, was Augustinus auch sagte, wer sich nicht von der Wahrheit besiegen lässt, wird vom Irrtum gezwungen. Wer sich nicht von der Wahrheit besiegen lässt, der wird vom Irrtum eines Tages gezwungen. Es gibt keinen Gott, wer weiß, wer wirklich die Wahrheit ist und all diese Storys, die wir alle so haben. Euer Jesus, der soll der einzige Weg sein. Der soll wirklich ein Retter sein. Der soll wirklich mit meiner Schuld fertig werden. Ich habe einen Terroristen getroffen im Gefängnis. Der war ein Palästinenser. Der hat jede Menge Menschen auf dem Kerbholz. Ging dann nach Deutschland, politisches Asyl. Weil man es bekommt, nur so einfach dann mal politisches Asyl. Hat irgendwas in Deutschland gemacht, was er dann wirklich gemacht hat, kam ins Gefängnis. Und im Gefängnis fand er zu Jesus. Der ging eigentlich nur zu den Gefängnisgottesdiensten, weil er einfach mal raus wollte aus seiner Zelle. Und dann hat er sich auch mal so ein Kreuzle gekauft, das sie da verkauft haben, das sieht auch besser aus. Und dann plötzlich kam dieser Tag, an dem Jesus Christus in sein Leben sprach. Dieser Mann, hart wie Granit, ist zerschmolzen in der Liebe Gottes. Gläubige Muslime, der alles in die Luft gesprengt hätte für seine Glauben. Und er sagte, der beste Platz, an dem ich jemals sein konnte, war im Gefängnis. Ich habe es nämlich verdient, im Gefängnis zu sitzen. Aber was ich nicht verdient habe, ist, dass im Gefängnis mir Gott die Augen öffnet über seine Liebe, die in Jesus Christus so groß war. Ein harter Mann, der plötzlich sagt, Jesus, mein Herr und mein Gott, der sich von der Wahrheit hat besiegen lassen. Es gibt einen Schöpfergott. Es gibt einen liebenden Gott. Es gibt einen Gott, der einen Plan hat für dein Leben. Es gibt einen Gott, der trägt Es gibt einen Gott, den kann man wirklich beim Wort nehmen. Ein Gott, der uns in der Bibel sagt, nehmt mich beim Wort, prüft mich an meinem Wort, haltet mir meine Worte vor. Das sagt kein Gott in keiner anderen Religion, aber der Gott der Bibel sagt es, haltet mir meine Worte vor, weil er das sagen kann. Weil er der einzig wahre Gott ist. Und weil er das sagen kann, wenn du wirklich zu mir kommst, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer anklopft, sagt die Bibel, dem wird aufgetan. Gott, ich klopfe an bei dir. Suchet mich, sagt dieser lebendige Gott, zu seinen Geschöpfen und ihr werdet leben. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ich will, das ist, was ich will. Ich will, dass ihr alle eines Tages dieses Lied, wenn es schon nicht mit euren Stimmen singen könnt, aber vom Herzen singen könnt. Der einzige Grund, warum ich lebe, ist, dich anzubeten, weil du so gut bist. Weil du wirklich alle Schuld vergibst. Weil du das Leben schenkst. Weil du die Auferstehung des Lebens bist. Weil du Menschen vom sicheren Tod errettest. Weil du uns die Wahrheit sagst. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich werde mich von euch finden lassen. Ich spiele nicht mit euch Hide and Seek. Da bin ich da. Ja, wo ist denn jetzt Gott? Wo? Die Bibel sagt, es wird Jesus Christus sein, das sagen wir die Herrlichkeit Gottes, voller Gnade und voller Macht. Er hat uns Gott geoffenbart. Und das stellt der Thomas hier fest, mein Herr und mein Gott. Du bist nicht irgendwer. Du bist nicht der Erfinder vom Weihnachtsfest und vom Osterhasen und vom Weihnachtsmann. Sondern du bist der einzig wahre Gott, für den es sich einzig und allein lohnt zu leben und zu sterben. Und wie hat er das erlebt, dieser Thomas, indem er bereit war, dass Jesus in sein Leben kommt? Das war alles, wenn ich es nicht sehe. Indem er bereit war, also seine Zweifel einfach offen und geäußert hat. Ich kann es nicht glauben. Natürlich habe ich viel erlebt. Das stelle ich nicht in Frage. Aber ich kann es nicht glauben, dass Jesus da auferstanden ist. Ich kann es nicht glauben, dass er der einzig wahre Gott ist. Ich kann es nicht glauben, dass er dieser Retter ist. Und dann erlebt er das, was Jesus sagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 46% der Deutschen glauben an Hellseher. 46%. Manche schütteln hier mit dem Kopf, ich schüttel nicht mit dem Kopf. Es zeigt mir einen hohen Prozentsatz von Menschen, die irgendwas tun. Hoffnung, Leben, Wahrheit, irgendwie, irgendwie. Und scheinbar finden sie es in den Kirchen nicht, weil viele Menschen darunter sind, die Kirchenmitglieder sind. Sie finden scheinbar diese Wahrheit nicht dort. Weil sie entweder nicht gepredigt wird und auch nicht gelebt wird. Manchmal wird sie gepredigt, aber nicht gelebt. Manchmal wird sie gelebt, aber nicht gepredigt. Dann gehe ich irgendwo anders. Ihr erzählt mir, dass Jesus die Wahrheit ist und lebt selbst in der Lüge. Ihr erzählt, dass Jesus wirklich alles kann und lebt wie Atheist. Und wenn es ihn gar nicht gäbe, wenn ihr Sorgen habt, dann rennt ihr auch überall anders hin. Aber ihr geht doch gar nicht zu Jesus. Es war so schön, wir hatten eine Nachbarin bei uns am Bodensee, die hat mal im Winter, hat sie ihren Schlüssel draußen gesucht. Es hat geschneit und es ging, was ging. Und dann ging ich mit meiner jungen, damals noch jüngeren Tochter raus und wir fragten dann Frau XYZ, was suchen Sie denn? Und dann sagt sie, oh, ich suche einen Schlüssel. Und dann sagt man, naja, wir beten jetzt mal zu meinem Jesus. Oh, der hatte keine Zeit, der Herr Jesus. Mein Mann hat gesagt, man soll den heiligen Antonius immer ein bisschen Geld geben, weil irgendwann braucht man den auch mal, den heiligen Antonius. Heiliger Antonius, gute Mor, schaff meinen Schlüssel wieder raus. Ja, das hat sie gesagt. Und dann sagt man zu ihr, Frau XYZ, also der heilige Antonius, der war heiliger Antonius, weil er an Jesus glaubte. Aber der heilige Antonius, der kann keinen Schlüssel mehr ranbringen. Weil der einzige, der lebendig ist, ist Jesus. Und dann stellt sich unsere Tochter hin und sagt, Herr Jesus, schenk doch der Frau XYZ, dass wir den Schlüssel wieder finden. Und plötzlich macht die Frau XYZ einen Schritt und tritt auf das drauf und sagt, hey, was ist denn da? Ne? Jetzt auf der Schlüssel. Hey, wie haben Sie das jetzt gemacht? Ne? Und dann hat unsere Tochter gesagt, ich habe zu meinem Jesus gebetet. Er hat nämlich Zeit für sie. Also wir müssen nicht zum Schmiedle gehen, wir können gleich zum Schmied. Das bedeutet Christ sein. Ich muss nicht zum Schmiedle, ich kann gleich zum Schmied. Ich muss nicht zu den Dienern, ich kann gleich zum Chef. Und für mich ist der Chef nicht der Chef, sondern für mich ist der Chef der himmlische Vater. Wie? Durch das Blut von Jesus Christus. Und das bekennt der Thomas. Du bist Gott. Wie kam das? Indem er es zugelassen hat, dass Jesus in sein Leben tritt. Zweifel sind nicht verkehrt. Überhaupt nicht. Ist nichts Schlimmes. Schlimm ist, wenn man es verbergen müsste. Das Gute ist, dass ich sie vor diesem wahren Gott, vor meinem Schöpfer Gott nicht verbergen muss, nämlich auch nicht verbergen kann. Ich kann kommen und sagen, ich komme mit Zittern und Zagen, mit Zaudern, mit Hängen und Wirren. Aber ich möchte kommen. Wenn du der bist, Jesus, der mein Herz zu einem Herz machen kann, wie das Herz von Thomas, ein bekennendes Herz, du bist Herr und Gott, dann möchte ich kommen. Ich möchte es mir von dir schenken lassen. Und ich habe das auch gesagt damals. Ich habe Menschen kennengelernt, als ich 22 Jahre war. Die haben mich zum Bibelkreis eingeladen. Die waren so penetrant freundlich, da musste ich direkt hin. Und als ich dahin bin, ich habe mich über alles lustig gemacht. Ich war so ein richtiger Klischee-Soldat auch. Und ich bin dahin zu diesen Menschen. Ich habe erst mich erkundigt, was das für welche sind. Ne? Und also die gehören da zur Kirche. Da dachte ich, ja, das können ja normale sein. Und dann, so auf dem Dorf, fragt man dann schon manchmal, ne? Also wenn man schon nichts glaubt, aber man weiß auf jeden Fall, wer verkehrt ist. Und dann bin ich dann hin und ich habe in dem Haus eine Gegenwart von etwas gespürt, das ich mein Leben lang gesucht habe. Und ich habe mir vorgenommen, ich höre diesen Menschen zu. Die sprachen an diesem Abend von Jesus Christus. Und ich wusste an diesem Abend, Jesus Christus lebt. Das ist der einzig wahre Gott. Und was mir jetzt nur noch fehlt, ist zu sagen, danke Jesus, dass du mein Gott sein willst. Und ich wusste, diese Entscheidung wird mein Leben verändern. Deswegen habe ich sie rausgeschoben. Und dann begann ich plötzlich religiös zu leben. Ich habe versucht, die 10 Gebote zu halten. Ich habe sogar mal versucht, in die Kirche zu gehen. Ich habe sogar versucht, ein lieber Mensch zu sein. Und das war eine Plage. Weil innerlich war ich gar nicht so lieb. Aber was man sieht, was der Wille des Menschen nicht alles schafft. Bis ich dann 2 Jahre später in die Kirche gegangen bin, ich war so aufgelöst und ich habe Frieden gesucht. Frieden. Und auf dem Weg nach Hause war es mir, dass Gott zu mir spricht und sagt, du musst dich entscheiden. Weil Zweifel bedeutet, du tanzt auf 2 Hochzeiten. Du musst dich entscheiden, Hans. Entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Und ich bin nach Hause, bin in unser Wohnzimmer, habe mich hingekniet und sagte, Jesus Christus, wenn das alles stimmt, was die Bibel über dich sagt und die Menschen über dich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich weiß es nicht. Aber wenn es stimmt, dann bist du der wahre Gott und ich lasse dich nicht Gott sein. Das war das alles, was ich sagte. Und das ist verkehrt, sagte ich damals noch. Und als ich das sagte, hatte ich plötzlich Frieden im Herzen. Das erste Mal in meinem Leben wirklich Frieden. Und ich stand auf und das erste Mal in meinem Leben begann ich Bibel zu lesen. Und seitdem ist dieses Wort, die Bibel, mir, und ich nenne es mal so, tägliches Brot geworden. Plötzlich macht dieses Wort Sinn. Plötzlich. Das, was für mich so sinnlos war. Aber ich musste zu Jesus kommen. Und dazu möchten wir heute Abend einladen, zu Jesus zu kommen, mit allem zu zweifeln, zittern und zaudern, hadern, ans Kreuz zu kommen. Jesus, das möchte ich so gern. Ich will, dass du mein Herz veränderst. Ich möchte, dass du in mir diesen Glauben wächst, an eine ein Überzeugtsein von einer Wirklichkeit, die ich jetzt sehen kann. Aber die deine Welt ist, ein Überzeugtsein von dir. Ich möchte das, was der Thomas erlebt hat, ich wollte so gerne sagen können, mein Herr und mein Gott. Ich wünschte es mir so sehr. Und Jesus sagte, zu mir komme, werde ich nicht hinausstoßen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Und dann hören wir dieses sogenannte Pro-Christ-Lied. Das ist ein tolles Lied. Für Christus. Und während dieses Liedes möchte ich gerne die einladen, die sagen, das möchte ich. Mit meinen Zweifeln kommen. Und ich bin gespannt, was Jesus machen möchte in meinem Leben, wenn es überhaupt was zu machen gibt. Wir möchten gerne einladen, ins Kreuz zu kommen und den anzunehmen, der am Kreuz für all diese Zweifel gestorben ist. Für all diese Not, für all diese Schuld. Jesus Christus. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dieser lebendige Gott bist, der Wort hält, der treu ist, der gerecht ist und aufrichtig. Ich möchte dir danken, dass du dieses Rufen, dieses von dem Thomas gehört hast. Du hast ihn nicht verlacht, du hast ihn nicht verstoßen. Das sind Herzen, die dir gefallen. Herzen, die offen und ehrlich sind, aufrichtig. Herzen, die das bekennen, ich bin so leer. Ich bin so im Zweifel, ich bin so hin und her gerissen. Ich wünschte mir, dass das wirklich stimmen würde mit dir, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wenn es stimmen würde, dann möchte ich es mir auch nicht selbst vorenthalten. Dann will ich lieber kommen und will sehen, ob du wirklich trägst. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du selbst einlädst. Kommt hier zu mir alle, ausnahmslos alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will eure Seele Ruhe schenken. Und dass die zu mir kommen, die werde ich nicht hinausstoßen. Dieses Wort steht und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du dich aufgemacht hast, Herr Jesus, in diese Welt. Ewige Gott, zu den endlichen Menschen, um uns ewiges, neues Leben zu schenken durch deinen Heiligen Geist. Mögest du das wirken heute Abend, zu deiner Zeit, wie es dir gefällt. Amen.